온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 504. Corona hat das Land fest im Griff. Der Lockdown scheint kein Ende nehmen zu wollen und die Maßnahmen werden von Mal zu Mal verschärft. Alle hoffen, dass die Impfung und das Frühjahr endlich Entspannung bringen. Fast paradiesisch erscheint dagegen die Situation in Mexiko. Auch wenn viele Behörden und die Schulen weiter geschlossen bleiben, nimmt das Leben fast seinen gewohnten Verlauf. Über die Feiertage wurden Verwandte besucht, Touristenhochburgen lockten mit bunten Treiben auf ihren Flaniermeilen, geöffneten Geschäften, Bars und Restaurants. Und Tausende strömten über den Jahreswechsel aus aller Welt zu Rave-Partys in die Badeorte an der Karibikküste. Das alles blieb natürlich nicht ohne Folgen, wie wir aus dem südmexikanischen Oaxaca berichten. Unsere beiden weiteren Beiträge führen uns nach Berlin, sein Umland und in das ferne Chile. In der deutschen Hauptstadt wird nicht nur Deutsch gesprochen. Viele Berliner Kinder wachsen sogar mehrsprachig auf. Wie deren Alltag und der aller weiteren BerlinerInnen aussieht, die ihren Alltag in mehreren Sprachen gestalten, erfahrt ihr in unserem ersten Beitrag. Elon Musk scheint gerne zu provozieren und zu polarisieren. In Lateinamerika sorgte einer seiner Tweets für Aufregung. Im Juli letzten Jahres twitterte Musk: "We will coup whoever we want, deal with it", als Antwort auf einen Tweet über den Putsch gegen Evo Morales. Aber auch im brandenburgischen Grünheide gehen die Meinungen über den umtriebigen Geschäftsmann und seine Pläne weit auseinander. Denn hier soll die erste Tesla-Fabrik Europas entstehen. Welche Auswirkungen das auch im fernen Chile haben wird, könnt ihr in unserem zweiten Beitrag hören. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Mitte Januar kritisierte Human Rights Watch Mexikos Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Das Land habe versäumt, die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation konsequent umzusetzen, hieß es im Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation. Vor allem die Vernachlässigung von Corona-Tests hätte dazu geführt, dass sich viele Menschen mit dem Virus ansteckten. Auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation forderte von Mexiko, seine Anstrengungen im Kampf gegen Covid-19 zu verstärken. Eine Erhöhung des Budgets des Gesundheitssektors sei dringend notwendig. Positiv hob die Organisation allerdings Mexikos Impfstrategie hervor. Risikogruppen in abgelegenen Regionen sollen zuerst geimpft werden, denn dort sind bislang die meisten Pandemieopfer zu beklagen. Mexiko setzte von Anfang an auf freiwillige Selbstbeschränkung und keinen strengen, staatlich verordneten Lockdown. Ein Grund dafür, dass es zu den Ländern mit den meisten Corona-Toten gehört. Obwohl sich die Lage im Sommer und Herbst entspannte, kam es mit Beginn des neuen Jahres zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen. Mit dramatischen Folgen. Im südmexikanischen Oaxaca sind die Kapazitäten an Intensivbetten seit Mitte Januar so gut wie ausgelastet. In vielen Regionen des Bundesstaates steht auch kaum noch Sauerstoff zur Beatmung von Covid-PatientInnen zur Verfügung. Angesichts der sich anbahnenden Katastrophe haben Ärzteverbände Oaxacas Gouverneur aufgefordert, umgehend Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu ergreifen. Sie beklagen, dass trotz der kritischen Situation immer noch die Belange der Wirtschaft über die der öffentlichen Gesundheit gestellt werden. Während auf Ebene des Bundesstaates noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen wurden, haben viele indigene Gemeinden bereits eigenständig einen lokalen Lockdown beschlossen und umgesetzt. Unter anderem werden sämtliche Feiern, Feste und Veranstaltungen untersagt. Das ist insofern wichtig, weil der rasante Anstieg der Corona-Infektionen nicht zuletzt auf die Feierlichkeiten um den Jahreswechsel zurückzuführen sind.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 4, hochwertige Bildung. Eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Doch was soll das sein, hochwertige Bildung?
Hochwertige Bildung? Hochwertige Bildung ist für mich, meinen Hochschulabschluss machen zu können.
Para mí, educación de calidad es tener los elementos suficientes para poder desarrollar mi vida profesional.
Also fit für den Job gemacht werden?
Esta preparatoria tiene una visión de trabajo comunal.
Diese Schule verfolgt einen kommunalen Ansatz, in dem die Gemeinde eine wichtige Rolle spielt.
En cuanto a la comunidad.
Damit junge Menschen auch auf dem Land eine Perspektive haben. Manche Kids wollen einfach nur zur Schule gehen können. Und das aus gutem Grund.
Más de 5 millones de personas entre 15 y 65 años de edad no saben leer y escribir.
Denn selbst in Mexiko können 5 Millionen Erwachsene weder lesen noch schreiben. Und mit dem gleichberechtigten Zugang für alle zu Bildung scheint es auch nicht weit her zu sein.
El gobierno no tiene preocupación por los pueblos indígenas.
Der guatemaltekische Staat trägt gar nichts zur Ausbildung von Frauen bei.
Zumindest für Indigene und für Frauen. Doch das soll sich alles bis zum Jahr 2030 ändern. Denn Bildung ist die Grundlage für die Verbesserung der Lebensbedingungen und eine nachhaltige Entwicklung. Und sie ist auch Voraussetzung für die Umsetzung der anderen Nachhaltigkeitsziele.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
In Berlin wachsen etwa ein Drittel der Kinder mit zwei oder mehr Sprachen auf. Berlin spricht viele Sprachen. Deutsch führt die Liste an, gefolgt von Türkisch, Arabisch, Russisch und Englisch. Aber auch Spanisch, oft mit lateinamerikanischer Prägung, ist im Alltag und in den verschiedenen Lebensbereichen zu hören. Wir machen uns in diesem Beitrag auf die Suche nach jungen und älteren Menschen, die ihren Alltag in zwei Sprachen gestalten. Beim Arbeiten, in der Schule, in ihrer Freizeit oder auf dem Spielplatz.
Un elefante si balanciaba sobre la tela di una rana.
Ein Elefant, ja, der balancierte auf einem Spinnennetz.
In Berlin wachsen etwa ein Drittel der Kinder mit zwei oder mehr Sprachen auf. Berlin spricht viele Sprachen. Deutsch führt die Liste an, gefolgt von Türkisch, Arabisch, Russisch und Englisch. Aber auch Spanisch, oft mit lateinamerikanischer Prägung, ist im Alltag und in den verschiedensten Lebensbereichen zu hören. Wir machen uns in diesem Beitrag auf die Suche nach jungen und älteren Menschen, die ihren Alltag in zwei Sprachen gestalten. Beim Arbeiten, in der Schule, in ihrer Freizeit oder auf dem Spielplatz. Zweisprachige Kinder werden immer noch mit Stereotypen konfrontiert. Dann lernt man keine Sprache richtig, Kinder lernen später sprechen etc. Dabei, global betrachtet, stellen monolinguale Menschen, also jene, die nur eine Sprache sprechen, wohl die Minderheit dar. Nicht nur Barcelona ist zweisprachig, also Katalonisch und Spanisch, auch die Schweiz hat offiziell 4 Sprachen. In Südafrika gibt es sogar 11 Amtssprachen. Das Land mit den allermeisten Sprachen ist Papua-Neuguinea. 7 Millionen EinwohnerInnen teilen sich hier mehr als 850 Sprachen. Viele dieser Sprachen werden allerdings von weniger als 1000 Menschen gesprochen und sind vom Aussterben bedroht. Nagore Soror ist Grundschullehrerin an einer Europaschule in Berlin-Kreuzberg. Sie selbst ist als Baskin zweisprachig aufgewachsen. Eine Sprache, sagt sie, sei viel mehr als eine Sprache. Dahinter stehe eine ganze Kultur.
Also, a mí me educaron claramente vasca. No es que yo Ich
wurde ganz klar baskisch erzogen. Also ich spreche nicht nur baskisch, ich bin baskisch. Mir wurde von Anfang an klar gemacht, wenn wir unsere Sprache nicht sprechen, wird sie sterben. Es ist unsere, also auch meine Verantwortung, die Sprache am Leben zu halten. Die ersten Worte als Baby mussten baskisch sein. Im Baskenland dreht sich neben den sozialen Bewegungen und der Politik auch sehr viel um Sprache.
Alrededor de la política y alrededor del idioma también.
In Berlin gibt es viele zweisprachige Schulen, vor allem für europäische Sprachen. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, auch Türkisch. Viel gesprochene, aber vielleicht negativ besetzte Sprachen wie Arabisch bisher nicht. Dabei wissen wir, Zugang zur Sprache bricht für alle Klischees auf. Diese Erfahrung gibt Nagore Soroa an ihre SchülerInnen weiter.
Es ist für uns alle sehr bereichernd, unterschiedliche Sprachen in den Straßen zu hören. Für die Kinder, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Es gibt Debatten um Mehrsprachigkeit und Menschen, die das unterstützen.
Maria Ruiz Larrea und Raquel Rives kommen beide aus Barcelona und leben seit über 15 Jahren in Berlin. Ihre Leidenschaft für Theater und ein Alltag in mehreren Sprachen verbindet sie. So gründeten sie vor knapp 10 Jahren die Theatergruppe Rotonda Teatro.
Aunque todas nos gusta y nos dedicamos al teatro de adultos, el que vende es el infantil.
Angefangen haben wir mit Theater für Erwachsene. Aber das, was eigentlich gut lief, war das Kindertheater. Also richteten wir uns immer mehr an ein junges Publikum. Wir hatten alle unsere kindlichen Anteile. Und unsere Zweisprachigkeit war das, was uns von den anderen Theatergruppen der Stadt unterschied.
Lo que nos diferenciaba del resto de compañías teatrales de la ciudad, ¿no?
Raquel ergänzt.
Erst war es nicht so leicht, aber dann fanden wir immer mehr Verbreitung und wurden immer besser. Unsere Aufführungen wurden zu einem Treffpunkt für zweisprachige Familien. Und so brachten wir das nächste Stück heraus und das nächste. Bis heute ist das so geblieben.
Wir achten darauf, dass unsere Stücke nicht nur für zweisprachige Familien verständlich sind, dass sie zum Beispiel auch die Großeltern verstehen, die nur Deutsch können. Wir gehen spielerisch mit der Sprache und der Zweisprachigkeit um. Man kann mit Sprache spielen und am Ende ist Sprache Kultur. Das gleiche Wort in verschiedenen Sprachen kann eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben.
Annie ist Argentinierin und arbeitet bei der Organisation Mamis, Madres en Movimiento in Berlin. Ein kleiner Verein, der Kulturangebote für zweisprachige Familien schafft. Sie selbst wuchs zweisprachig auf, Spanisch und Englisch. Ihre beiden Kinder sprechen Deutsch und Spanisch. Mit ihrem Partner redet sie Englisch. Auch sie empfindet die Mehrsprachigkeit als eine große Bereicherung.
Ich genieße die Möglichkeiten, die die Sprachen mit sich bringen. Hinter einer Sprache kannst du neue Welten entdecken, nicht nur die, in der du jetzt in diesem Moment bist. Mit meinem Partner benutzen wir weiterhin Englisch als Hauptsprache, besonders dann, wenn es für uns wichtig ist, den anderen sehr genau zu verstehen. Ich bin es gewohnt zu wechseln, innerhalb einer Unterhaltung oder sogar innerhalb eines Satzes. Diesen Wechsel, mit dem ich aufgewachsen bin, den machen auch meine beiden Kinder. Mein Partner kann das aber nicht, weil er einsprachig aufgewachsen ist. Für ihn ist es sehr schwer, diese schnellen Wechsel nachzuvollziehen.
Le cuesta mucho más hacer ese clic en la cabeza para estar abierto a entender un idioma diferente.
Besuch heißt guten Tag und danke heißt merci.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Immer noch wird viel über die Zwei- oder Mehrsprachigkeit mit der Kinder aufwachsen diskutiert. In Kinderarztpraxen, in Kitas und Schulen. Sollte man das überhaupt problematisieren und nicht einfach als Jackpot betrachten? Während das Theater mit der Sprache spielt, bei Annis Familie ein munteres Sprachgemisch am Abendsbrottisch entsteht, plädiert Nagore Soror dafür, bei einer Sprache zu bleiben.
Ich bin da vielleicht konservativ, weil ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, die Eindeutigkeit beizubehalten und den Kindern eine klare Nachricht zu senden, wie ich möchte mit dir und in genau dieser Sprache sprechen.
Egal ob Sprachmischmasch, klare Aufteilung, gezieltes Lernen oder spielerischer Umgang. Wichtig ist, dass wir Lust haben, miteinander zu kommunizieren. Ursula Fischer ist Logopädin und leitet eine logopädische Praxis in Berlin, die vor allem mit Kindern arbeitet. Seit vielen Jahren begleitet sie mehrsprachige Kinder. Sie fasst für uns ihre wichtigsten Erfahrungen zusammen.
Für mich ist es am wichtigsten das Vertrauen der Eltern zu ihren Kindern und dass sie in die Kommunikation ihrer Kinder vertrauen, wie die Welt sehen und sich äußern wollen und dass sie dabei den Blickkontakt halten und ins Gespräch kommen über das, was die Kinder bewegt, was sie am liebsten spielen, was sie am liebsten machen, was sie für Pläne haben, was sie für Träume haben. Darüber unterhalten sich Kinder gerne. Und das liegt eben gar nicht an der Sprache, in der man spricht, sondern das ist international. Das mögen alle Kinder gerne. Und da würde ich einfach so an das Vertrauen der Eltern, an ihre Kinder plädieren, dass Kinder da unglaublich flexibel sind, sich auf andere Welten einzulassen und dass Eltern eigentlich von ihren Kindern sehr viel mitnehmen können in Bezug auf die Flexibilität des Neuen und des Andersartigen.
Und irgendwie muss das Ganze ja auch noch in den Alltag passen. Anni berichtet.
Anton, mi hijo más grande, mayor, tiene 6 años y acaba de empezar la escuela.
Anton, mein großer Sohn, hat gerade mit der Schule begonnen. Klar, die Diskussion war, ob er auf eine zweisprachige Schule geht oder ob er die Einzugsschule nimmt. Denn wir wollen natürlich, dass er beide Sprachen fließend lernt und das lernt man auf einer zweisprachigen Schule. Für unseren Familienalltag war der Preis allerdings zu hoch, ihn jeden Morgen durch die halbe Stadt zu fahren. Deshalb geht er jetzt auf eine Schule bei uns im Kiez.
Ich lerne von dir, ich sehe Turki Müller, bonjour.
Mit der Elektromobilität sind viele Hoffnungen verbunden. Sie soll Wirtschaft und Innovation fördern und gleichzeitig einen Ausweg aus dem drohenden Klimawandel bieten. Also eine Win-Win-Situation für alle. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Was ist dran an dem Versprechen? Das hat sich Radio Onda genauer angeschaut. Am Anfang und am Ende der Produktionskette. Im brandenburgischen Grünheide, wo eine Fabrik des Autoherstellers Tesla geplant ist, und in der chilenischen Atacama-Wüste, in der der Rohstoff Lithium abgebaut wird, den man für die Akkus der E-Autos benötigt.
Mr. Elon Musk. Hey. Why does Tesla exist? Why are we making electric cars? Why does it matter? It's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport.
Elon Musk, der schillernde CEO der E-Automarke Tesla. Auf den Veranstaltungen zur Vorstellung seiner neuen E-Automodelle wird er gefeiert wie ein Popstar. Tesla-Autos haben bei ihren Fans Kultstatus. Unternehmer Musk, heute schon einer der reichsten Menschen der Welt, verspricht nicht weniger als den nachhaltigen, grünen und ökologischen Umbau der Mobilität. Geht es nach Musk, aber auch nach deutschen PolitikerInnen quer durch die Parteienlandschaft, soll bald Schluss sein mit dem dreckigen Verbrennungsmotor. Die Zukunft gehört der E-Mobilität. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 bis zu 10 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren könnten. Manche träumen gar von 2,5 Milliarden Fahrzeugen weltweit bis 2050. ganze 300 Milliarden US-Dollar wollen Autobauer weltweit in den nächsten Jahren in den Ausbau von E-Mobilität investieren. Der Betrag entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Chile im Jahr 2019. Der Wettlauf um die bestmögliche Akkuleistung hat begonnen. Auch Tesla expandiert. Zwar schreibt das Unternehmen erst seit kurzem schwarze Zahlen, aber es wettet auf den Wachstumsmarkt. Es war dann auch ein Paukenschlag, als Ende 2019 bekannt wurde, dass Tesla seine erste Fabrik auf europäischem Boden im brandenburgischen Grünheide errichten will, ganz in der Nähe von Berlin. Bereits ab 2021 sollen hier jährlich 500.000 Fahrzeuge produziert werden.
Und wenn man wie angedacht bzw. wie jetzt schon über die Politik kommuniziert wird, wir wollen doppelt so groß wie in Wolfsburg werden von der Produktion,
sagt Frank Gersdorf, Sprecher der Bürgerinitiative in Grünheide, die sich gründete, um den Bau der Tesla-Fabrik zu verhindern.
Der kann dann sich nur einmal anschauen, wie es dort in Wolfsburg aussieht, welche Belastung dort die Bürger erwartet. Und so wird es halt in dieser Region dann hier auch eintreten.
In dem beschaulichen Grünheide leben nicht einmal 10.000 Menschen. Am Stadtrand der Gemeinde befand sich noch bis vor kurzem ein großflächiger Kiefernwald. Ein Naherholungsgebiet für AnwohnerInnen und BerlinerInnen. Jetzt sind weite Flächen des Waldes gerodet und der Bau der riesigen Fabrik geht in einem atemberaubenden Tempo voran.
Also man hat hier auch einen Präzedenzfall geschaffen mit Ausnahmegenehmigung,
sagt Umweltaktivist Gersdorf. Tatsächlich ging es seit der Ankündigung 2019, die Fabrik zu bauen, Schlag auf Schlag.
Im November wurde bekannt gegeben, dass der Standort in Grünheide dort angeboten wird bzw. für Tesla zur Verfügung steht, die 300 Hektar auch an Tesla verkauft werden vom Land her. Dann hat man im Januar dieses Genehmigungsverfahren begonnen und Unterlagen zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Die Öffentlichkeit konnte sich 4 Wochen beteiligen. Währenddessen hat man aber schon mit vorläufigen Zulassungen begonnen, dort auf dem Gelände Wald zu roden, die Bäume abzuroden, um halt für die Baustelle dort Freiheit zu schaffen.
Doch nicht nur das Verfahren zum Bau und die Rodungen machen Gersdorf Sorgen. Er denkt auch an langfristige ökologische Folgen.
Es handelt sich um geschlossenes Landschaftsschutzgebiet. Es handelt sich um keine Industriezone bisher. Es handelt sich um ein Trinkwasserschutzgebiet, was die Trinkwasserversorgung der Bürger, die im Umkreis hier wohnen, gewährleistet, aber auch gewährleistet die Versorgung der Berliner Bevölkerung. Und vor dem Hintergrund der immer trockener werdenden Sommer und Zeiten, die wir halt in der Region hier in Brandenburg haben, ist das Grundwasserthema und die Grundwasserthematik eine ganz brisante.
Der zuständige Wasserverband gewährt Tesla zukünftig in Grünheide den Verbrauch von 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Laut Gersdorf könnte die Menge eine Kleinstadt versorgen. Tesla hätte eigentlich gerne noch viel mehr Wasser zur Verfügung gehabt. Doch der Wasserverband bremste. Die Ressource Wasser spielt nicht nur am Ende der Produktionskette von E-Autos eine wichtige Rolle, sondern auch an deren Anfang. Denn ohne große Mengen Wasser könnte kein Gramm Lithium abgebaut werden. Das wiederum ist ein unerlässlicher Rohstoff für die Akkus der E-Autos. Und auch hier ist die Frage danach, wer das vorhandene Wasser nutzt, Anlass für Auseinandersetzungen. Zwar kündigte Tesla-CEO Musk im Herbst 2020 medienwirksam an, im US-amerikanischen Nevada eine eigene Lithiummine zu errichten, doch bisher ist der E-Auto-Pionier noch abhängig von Lithium aus Chile. In der Atacama-Wüste, im äußersten Norden des Andenstaates, befindet sich eine der wichtigsten Lithiumabbauregionen der Welt. Und die steigende Nachfrage treibt den Abbau des Rohstoffs dort immer weiter voran.
Es gibt durchaus Prognosen, die davon ausgehen, dass bereits 2030 ein Vielfaches der Menge an Lithium als heute überhaupt global abgebaut wird.
Erklärt Merle Groneweg. Sie ist freie Autorin und Expertin für Rohstoffpolitik und E-Mobilität.
Und Das hat insbesondere Konsequenzen für die Staaten in Lateinamerika, vor allen Dingen Argentinien, Bolivien, Chile, wo eben in hoch an den Salzseen die größten Vorkommen der Welt letztendlich lagern.
Die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Regionen der Erde. Ein Viertel der bekannten Lithiumreserven lagern hier. Für die Lithiumgewinnung werden aber Unmengen an Wasser verbraucht. Es wird geschätzt, dass im Salar de Atacama 2400 Liter Wasser pro Sekunde für Gewinnung und chemische Verarbeitung des Rohstoffs verbraucht werden.
Wasser ist überall wichtig,
sagt Ramon Morales von der Fundación Tantí, einer Organisation aus San Pedro de Atacama, die zu Umweltthemen arbeitet.
Aber hier ist das Wasser sehr knapp. Deshalb ist für das Leben der indigenen Gemeinden und allen anderen, neben dem Wasser selbst, die Art und Weise der Verwaltung durch die Gemeinden das Wichtigste. Doch das ist in den meisten Teilen des Landes durch die Privatisierung verloren gegangen.
In Chile liegt fast die gesamte Wasserversorgung in der Hand privater Unternehmen. Deshalb ist die Frage, wer das Wasser nutzen und wer es sich ökonomisch überhaupt leisten kann, in Chile per se umkämpft. Früher haben sich die lokalen Gemeinschaften in der Atacama-Wüste an die kargen Bedingungen angepasst und konnten Landwirtschaft betreiben. Durch die zunehmende Wasserknappheit wird das aber immer schwerer.
Hier besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Wassermenge der Flüsse verringert hat und die verringerte Wassermenge schließlich die Bäche reduziert. Die Fläche der Randlagune des Salar de Atacama hat ebenfalls abgenommen. Die Ursache könnte der Klimawandel sein, aber das ist nicht ausreichend untersucht. Es gibt leider keine Studien, die schlüssig genug sind, um den Zusammenhang zwischen dem Kupfer- und Lithiumabbau und dieser Abnahme nachzuweisen.
Seit Jahrzehnten wird in der Atacama-Wüste Lithium gefördert. Und 2018 wurde die zulässige Fördermenge massiv erhöht, aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage. Zwar sind Ursache und Wirkung nicht immer klar auszumachen, doch viele ExpertInnen vermuten einen engen Zusammenhang zwischen der Wasserknappheit auf der einen und der Lithium-Extraktion auf der anderen Seite. Und Rohstoffexpertin Merle Gruneweg ist der Meinung,
wenn wir noch nicht genügend das ökologisch erforscht haben, wenn wir noch nicht genügend sozusagen wissen, was eigentlich die Konsequenzen sind des Lithiumabbaus auf die Ökosysteme, auf die sehr Ökosysteme vor Ort, dann sollten wir jetzt ein Moratorium verhängen.
Diese Forderung klingt aus ökologischer Sicht sinnvoll, könnte sie doch fragile Ökosysteme vor ihrer Zerstörung bewahren. Für die Automobilindustrie, die mit der E-Mobilität gerade zum Take-off ansetzt, wäre die Aussetzung des Lithiumabbaus jedoch nur ein Hemmschuh. Die ehrgeizigen Produktionsziele von Tesla und Co. lassen sich nur schwer erreichen, wenn auf jede Gemeinde, jede Bürgerinitiative Rücksicht genommen wird, die einen zunehmenden Wassermangel beobachten. Der Beitrag der Automobilindustrie gegen den Klimawandel besteht darin, einen emissionsfreien Antrieb anzubieten. Und zwar für alle.
Und das ist so ein bisschen, wie ich das immer nenne, eins der Versprechen der grünen Ökonomie. Also die Hoffnung, dass wir weiter so machen können wie bisher, dass wir nicht wirklich etwas an unserer Mobilität verändern müssen und einfach nur mal eben den Antrieb wechseln.
Ist die E-Mobilität also wirklich die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels? Wenn sie weiter auf den Individualverkehr setzt, sicher nicht. Dann verschiebt sie die Probleme und schafft neue. Ramon Morales von der Fundación Tantí hat dazu eine klare Meinung.
Wir wollen eine Mobilität, die nachhaltig und öffentlich ist, die an den Bedürfnissen der Arbeiterklasse im globalen Norden orientiert ist, aber auch für uns in San Pedro Atacama und unseren anderen Städten. Die Mobilität muss öffentlich und nicht privat sein. Elektroautos im Privatbesitz sind keine Lösung, im Gegenteil. Sie bedeuten mehr Konflikte, größere Ausbeutung, also größere Auswirkungen, vor allem in den Ländern des Südens.
Und man könnte ergänzen, nicht nur da. Im brandenburgischen Grünheide gibt es zwar immer mal wieder einen kurzen Rodungsstopp, eigentlich zweifelt aber niemand daran, dass die Tesla-Produktionsstätte bald schon fertiggestellt sein wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com
npla.de.